Herzlich willkommen zu 15 Minuten Lyrik, einer Podcast-Produktion von Welle 20 und dem Lit-Contest der studentischen Literaturinitiative an der Zeppelin-Universität. Und in diesem Podcast diskutieren wir eigentlich während 15 Minuten immer Gedichte, aber in den 6 Sonderformen, die jetzt erscheinen werden im Rahmen des Sekul-Festivals, diskutieren wir Liedtexte. Und wir laden auch ganz herzlich zur Teilnahme ein. Am 24. Oktober machen wir nämlich eine Folge live aus der Dezentrale. Das ist das Zentrum des Sekul-Festivals am Buchenplatz 6 in Friedrichshafen. Und werden da im Rahmen eines Queer Bodies in Space Workshop über Montero oder Call Me By Your Name bei Lil Nas X reden und hoffen, dass ganz viele Leute mit uns mitdiskutieren. In der heutigen Folge reden wir nochmal über ein Liebeslied.
Ja.
Ich würde es so beschreiben.
Ja.
Es ist allerdings wieder von einer Band, der man das eigentlich nicht unbedingt zurechnet. Oder die nicht bekannt sind für.
Für Liebeslieder, ja. Es ist natürlich auch ein Lied der sexuellen Revolution. Es ist ein sehr erotisches Lied. Also man könnte fast sagen, es ist ein Sexlied, wenn man es einmal sozusagen aufgeschlüsselt hat. Aber es ist nicht explicit, sondern es spielt eben mit dem Erotischen. Und zwar bis zu einem Punkt, dass in dem Moment, wenn man es vielleicht das erste Mal hört und mit ihm das erste Mal in Kontakt gerät, gar nicht mitbekommt, dass es ein derart erotisches Lied ist. Weil es ist alles, versteckt sich alles hinter Bildern, die allerdings sich so auflösen lassen, dass sie halt dann hinterher in eine relativ eindeutige Richtung laufen. Aber gleichzeitig ist es natürlich auch noch mehr als das. Es geht weit darüber hinaus. Es ist ein psychedelisches Lied, es ist ein Lied der Entgrenzung gleichzeitig. Wo die Sexualität gefeiert wird als genau das, was das kann. Und gleichzeitig aber ist es auch ein Lied des Entgleitens der Kontrolle, und zwar nicht nur im positiven Sinne. Es ist das erste Lied im Prinzip der Dance. Es ist das Lied, mit dem die Dance angefangen haben. Die Anekdote geht, dass Ray Manzarek Jim Morrison traf und eigentlich dachte, der sei schon längst in New York. Sie kannten sich aus dem Schauspielstudium und Jim Morrison sagte, er hätte Liedtexte gemacht und Ray Manzarek sagte, ja, dann lass mal einen hören und Morrison trug diesen Text dann vor und Ray Manzarek sagte, lass uns eine Band gründen und $1 Million machen. Und also die Anekdote, ob sie stimmt, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist es sehr wahrscheinlich tatsächlich das Lied, mit dem die Doors angefangen haben, Doors zu sein.
Das Lied, über das wir sprechen, ist Moonlight Drive. Und ich bin jetzt ehrlich gesagt sehr überrascht gerade über die Aussage, dass das quasi das erste Lied der Doors war. Ich dachte tatsächlich, es wäre ein anderes gewesen. Aber vielleicht gehen wir mal kurz auf den Text ein, der ja tatsächlich auch sehr gut zu Sekult, fluide Räume und Festen für Dezentrales passt. Nicht nur wegen der Ästhetik, die das Lied irgendwo evoziert, sondern auch tatsächlich durch den Inhalt, der wiedergegeben wird. Also let's swim to the moon, let's climb through the tide, diese Fluidität des Seins, irgendwie das Übergehen in andere Räume.
Auch die Inversion der Metaphern. Also man schwimmt nicht durch die Fluten, sondern man schwimmt zum Mond und man klettert stattdessen durch die Fluten. Das heißt also auch die gleichen ersten Versen werden die Koordinaten von vertikal, horizontal und von dem, was ergibt Sinn, aufgelöst und gehen über Kreuz. Das heißt, es löst sich die Welt, die beschrieben wird, man kann sie rekonstruieren, aber gleichzeitig wird sie, man sieht halt ja irgendwie fast schon irgendwie den Mond und dann irgendwie halt die Fluten und das Mondlicht, das sich darin spiegelt und dieses Spiegeln selber löst wieder oben, unten und so weiter auf. Und gleichzeitig löst es sich auf, aber gleichzeitig weiß man, was gemeint ist, wenn man einfach das Ganze ein bisschen auflöst, ein bisschen irgendwie drüber nachdenkt, was soll das denn hier eigentlich? Und penetrate the evening that the city sleeps to hide. Also durchdringe den Abend, denn die Stadt im Schlaf versteckt oder dadurch versteckt, dass sie schläft. Aber gleichzeitig verstecken sich natürlich die Liebenden, wie man dann irgendwie merkt, in einem Auto, parked beside the ocean, on a moonlight drive. Und eigentlich ist damit die Szenerie klar, was damit gemeint ist. Es ist einfach, ist ein junges Paar, das nichts anderes hatte als ein Auto und in dem Auto ans Meer fährt und da halt Sex hat. Das ist sozusagen das, worum es geht. Aber darum geht es natürlich dann so einfach wieder nicht.
Ja, also man hat direkt so ein Bild irgendwie, hat das für mich was sehr, so eine Cineast oder so eine Kinoatmosphäre, einfach diese Cadillac, der da am Meer in Kalifornien war die
Dawes? Ja, das ist Dawes ist Los Angeles, ja.
Entlang fährt und sich dann irgendwo ein lauschiges Plätzchen sucht, aber es geht ja um mehr als nur um das.
Denn es geht um die Entgrenzung eigentlich, die dadurch stattfindet. Die Welt, die sich auflöst, sich selber überschreitet. Surrender to the waiting worlds that lap against our side. Das heißt also gleichzeitig natürlich auch wieder irgendwie lap against our side. Das ist so etwas, also die Bewegung der Wellen, die Bewegung vom Sex. Aber gleichzeitig eröffnen sich da wartende Welten. Es geht einfach nicht darum, einfach nur irgendwie ein bisschen Spaß zu haben, sondern es geht darum, dass dadurch auf einmal sich Welten eröffnen. Und zwar so sehr, dass man dann die Kontrolle verliert. Nothing left open and no time to decide. We stepped into a river on a moonlight. Das auf einmal ist der Ozean zum Fluss geworden und der Fluss hat offenbar eine sehr starke Strömung, der sie mitnimmt.
Aber es ist ihr Moonlight Drive. Also ja. Es hat irgendwie auch was Aneignendes, sich die Nacht anzueignen.
Ja.
Aber auch dieses Gefühl oder diese sexuelle Freiheit irgendwo, diese Selbstständigkeit, die durch die kurz in diesem Auto, in diesem geparkten Auto quasi möglich wird.
Und gleichzeitig ist es eben ein Selbstverlust, der dadurch entsteht. Also ich denke, natürlich psychedelisch, Drogenrausch und so weiter ist nicht fern. Das wird manchmal bei den Dawes ein bisschen übertrieben, weil natürlich waren da eine Menge Drogen im Spiel auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite war Jim Morrison extrem kontrolliert eigentlich, sowohl in seiner Lyrik als auch in seinen Auftritten, weil man schon durchaus den Eindruck hat, dass er den weggetretenen Heiligen, besoffenen Heiligen auch sehr gut spielen konnte. Aber der Selbstverlust, den er da feiert, das ist sozusagen, ich glaube, den findet man eigentlich fast mehr in seiner Biografie als nur in den Drogen. Sicherlich auch in den Drogen, aber viel mehr in seiner Biografie, denn er hat sich ja mehr oder weniger bewusst umgebracht, könnte man fast sagen, indem er die Intensität des Protests gegen, also sein Vater war Militär und es war die Vietnamkriegszeit und er war sozusagen einer, der einen starken Protest gegen den Vietnamkrieg hatte, aber nicht irgendwie auf eine billige Weise, sondern er war im Prinzip eine Art Selbstopfer gefeiert, wie die Alternative, um zu zeigen, dass die alternative Lebensform genauso daneben gehen kann und genauso viele Opfer braucht. Er wollte, glaube ich, durchaus ein Held sein. Also ich glaube, diesen Selbstverlust als Heldentum zu feiern. Und ich glaube, das steckt eigentlich in gewisser Weise hier in der letzten Strophe schon drin. Es geht wieder, let's swim to the moon, let's climb through the tide. You reach your hand to hold me, but I can't be your guide. Easy, I love you as I watch you glide, falling through the wet forests on a moonlight. Hier merkt man, das ist sozusagen gleichzeitig auch der Verlust voneinander. Man kann sich nicht mehr helfen. Man stürzt eigentlich ab.
ist es nicht gefährlich, frühe Texte schon so zu lesen? Das macht man bei Kurt Cobain ist so ein Beispiel, da werden alle Nirvana-Songs schon so zugeschnitten, dass es quasi nur in die eine Richtung ging.
Auf jeden Fall. Aber da, das ist so ein bisschen, mein Versuch war eigentlich derjenige, fast das Gegenteil zu machen, weil normalerweise werden gerade bei Jim Morrison die Texte direkt auf seinen Tod hingelesen, dass er sozusagen eigentlich immer nur sterben wollte. Das ist so die von dem Doors-Film, wer war das nochmal? Das war doch dieser ganz bekannte Regisseur, dessen Name mir jetzt nicht einfällt. Gottes Willen, darf nicht wahr sein. Aber das war so die These. Der flirtete die ganze Zeit mit dem Tod und dann hinterher ist er auch wirklich gestorben und das war's dann. Ich glaube eigentlich eher, dass es hier tatsächlich darum geht, eine neue Lebensweise zu schaffen, aber eine, die ihre Helden braucht. Eine, die ihre Vorreiter braucht. Ich glaube, Morrison hat sich immer als Avantgardist verstanden, und zwar fast im wörtlichen Sinne als Vorhut. Als sozusagen einer von denen, die das Risiko eingehen, um eine neue Lebensform, alternative Lebensform in die Welt zu setzen. Und was nicht die Elterngeneration ist, aber ich fürchte, er wollte durchaus seiner Elterngeneration zeigen, dass auch das Opfer verlangt. Und dass auch das Helden produzieren kann. Und in gewisser Weise muss man ja sagen, er hat Recht behalten. Denn kaum jemand ist so sehr als Held gefeiert worden für eine psychedelische Bewegung wie Jim Morrison. Und ich glaube nicht, dass er gerne gestorben ist. Das glaube ich nun überhaupt nicht. Natürlich, es taucht immer mal wieder der Tod irgendwie auf. Aber das ist, glaube ich, dieses Nekrophile, das ist nicht eigentlich das, was die Doors auszeichnet. Das ist eher die Intensität des Lebens, die hier versucht wird, eigentlich von vornherein rauszuholen, aber eben um egal welchen Preis.
Hedonie um egal welchen Preis. Das erinnert mich sehr stark an Trainspotting, irgendwie an diese Gruppe an jungen Männern, die so hedonistisch lebt, dass sie immer ganz knapp am Tod vorbeischreiben oder ihnen nur ganz knapp entweichen, aber das eigentlich auch wollen. Das ist, glaube ich, kein Leichtsinn, sondern tatsächlich, ich will nicht von Heldentum reden, wenn es um Tod geht, aber die so ein gewisses ein Zeichen der Zeit auch gewisserweise, die dann nach neuen Vorbildern gestrebt hat.
Ja.
Vorbilder, vielleicht besser als der Heldenbegriff. Aber neue Ideale quasi vorzuleben, man kann hedonistisch sein, das erfordert aber gleichzeitig auch Opfer.
Ja, auf jeden Fall. Also ich bleibe bei Helden, was das angeht, weil bei Jim Morrison glaube ich durchaus eben gerade diese Militärtradition eine große Rolle spielt. Das ist kein postheroischer Sänger. Das ist ein heroischer Sänger. Aber insofern hast du natürlich recht mit deiner Kritik. Man sollte es nicht vom Ende her lesen. Aber ich glaube, was man schon sagen kann, ist, dass ohne dass es natürlich klar gewesen wäre, worauf das hinterher zusteuert, dass eben diese Intensität um jeden Preis, notfalls auch des eigenen Lebens, dass das von Anfang an in den Doors drin gesteckt hat. Und insofern man das im Nachhinein dann vor dem Hintergrund des Endes lesen kann, aber im ersten Moment das natürlich noch nicht bedeutet, aber es geht trotzdem, we stepped into a river. Es hat eine Richtung, es hat ein Flussbett, und man kommt da auch nicht mehr so leicht wieder raus. Wer würde sogar davon ausgehen, dass Morrison am Ende gerne da wieder rausgekommen wäre, aber das hat er halt nicht mehr geschafft.
Müssen wir The Doors jetzt anders einlesen, oder ich werde sie auf jeden Fall jetzt ein bisschen anders hören. Und wir empfehlen, glaube ich, auch in dieser Folge wieder das Lied unbedingt anzuhören nach der Folge. Der Songtext ist wie immer in der Folgenbeschreibung. Und wünschen ganz viel Spaß dabei.
Ja, viel Spaß.